Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM um 16 Uhr und wir bemühen uns ja immer mit den aktuellsten Themen, mit den neuesten Informationen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum an euch zu treten. Aber welchen Einfluss haben wir eigentlich auf die Berichterstattungen, wie auf euer Informationsverhältnis und natürlich generell auf das Geschehen, auf die Politik? Das sind Fragen, die wir unter dem Gesichtspunkt Medien und Krieg in den kommenden 60 Minuten bei uns mal beleuchten und näher diskutieren wollen. Mein Name ist Maximilian Strauß und bei mir zu Gast, ich fange jetzt einfach mal mit dem, ich sag mal, bekannten Gesicht an, Lothar Heusohn, ein Begriff für den Sender. Schön, dass Hallo. Du heute da bist.
Grüß dich.
Und 26 Jahre hat er für die öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet. Herzlich willkommen im Studio auch, Reinhard Lauterbach.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass ihr beiden die Zeit gefunden habt, in den kommenden 60 Minuten über das Thema Medien und Krieg, unter dem Titel haben wir es aufgehängt, mit mir gemeinsam zu beleuchten, welchen Einfluss eigentlich die Medien auf das Geschehen haben, beziehungsweise welche Rolle sie auch in diesem Kontext spielen. Bevor wir da in die Details gleich einsteigen, das Ganze steht im Rahmen der Ulmer Friedenswochen, die letzten Freitag losgegangen sind. Und Lothar, ich möchte dir natürlich die Möglichkeit geben, hier noch den einen oder anderen Satz dazu zu sagen.
Ja, noch dazu mache ich das besonders gerne, weil die Wiederbelebung, wenn man das sagen kann, die Wiederbelebung der Friedenswochen 2017 hätte es nicht gegeben, wenn es nicht Radio Free FM gegeben hätte. Also hier ist damals die Initiative tatsächlich entstanden. Das Ganze, das das erste Mal ab 1977 auch schon eine Weile her stattgefunden hat, noch unter den großen Aspekten des damaligen Kalten Krieges, des sogenannten Ost-West-Gegensatzes. Dann gab es ja in den 90er Jahren, frühe 2000er, das überhaupt nicht mehr. Und wie gesagt, ist dann wieder installiert worden, wenn man das so sagt, institutionalisiert worden. Und seitdem, und ich finde es einfach eine tolle Geschichte, seitdem sind es immer um die 30 Gruppen, 30, 35 Gruppen ganz unterschiedlicher Art, die letztendlich dieses Programm erstellen, das du hast es schon gesagt, Maximilian, das am 1. September traditionell beginnt. Der 1. September ist ja der Antikriegstag, also der Tag, an dem damals die Nazi-Wehrmacht Polen überfiel. Der Beginn des europäischen Krieges. In Asien begann es ja schon alles ein bisschen früher mit den japanischen Vormarsch. Und wie gesagt, seitdem sind über 30 Gruppen üblicherweise und fast jeden Abend mit einer Veranstaltung da. Also, und es gibt auch keine irgendwie geartete Kommission, die dann über das Programm zu entscheiden hat. Es ist die Verantwortung der einzelnen Gruppen. Entsprechend vielfältig und bunt, um es mal so zu sagen, ist dann tatsächlich auch das Programm. Das heißt, es hat ein breites, wirklich eine breite Spannweite. Und es ist vielleicht auch der ja, in gewisser Weise auch der Erfolg dieser Geschichte oder die Resonanzfähigkeit der Geschichte. Du kannst hier von Friedensgebet und Friedensmeditation bis zu knallhart politischen Veranstaltungen, wie wir sie zum Beispiel jetzt versuchen, mit dem Thema Medien und Krieg, kannst du unterschiedliche Themen bearbeiten, unterschiedliche natürlich auch Interessen treffen. Und ja, das ist, glaube ich, schon insgesamt eine ganz runde Geschichte.
Ich glaube, du hast da ja auch entsprechend über die Jahre viele Erfahrungen gesammelt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier stehen und gemeinsam über die Friedenswochen reden oder zumindest über einen Teil der Friedenswochen. Dieses bunte Programm gibt es ja jedes Jahr und es ist schön, dass es auch dieses Jahr natürlich wieder der Fall ist. Und dieses Spektrum, ja, von Meditation, wie du gesagt hast, bis eben auch zu, ich sag mal, ernsten politischen Themen, wie auch heute Abend dann mit Reinhard Lauterbach. Das ist eigentlich auch das Schöne und eigentlich auch das Wichtige an deinem Friedensprojekt.
Wir haben ja das Glück, dass wir nicht wie 2020 und 2021 mit Corona-Restriktionen zu kämpfen haben. Das kann einem schon ein bisschen die Nerven blank legen. Also wenn du nicht weißt, ob du überhaupt eine Veranstaltung machen kannst. Also wenn ich jetzt sage, eine Veranstaltung machen kannst, dann meint das, wie haben wir gelernt, heißt das, analog machen kannst. Also tatsächlich in persönlicher Präsenz machen kannst.
Ich weiß noch, vor 2 Jahren, wo ich das erste Mal in Ulm war, ja, da musste ich noch irgendwie mit Maske aus
genau,
gehen.
Genau.
Das war auch eine Erfahrung der anderen Art.
Genau. Aber das heute Abend, Reinhard, brauchst du keine Maske. Nein, wir können es analog machen, ohne Maske.
Wie ist denn die Idee entstanden zur Veranstaltung heute Abend? Wie habt ihr euch denn, sage ich mal, getroffen und gemeinsam entschieden, ja, heute Abend möchtet ihr?
Wir haben uns nicht erst heute kennengelernt und nicht erst bei E-Mail wechseln, sondern wie Reinhard gerade gesagt hat, vor 2 Jahren gab es eine Veranstaltung mit Reinhard Lauterbach über das deutsch-russische, deutsch-sowjetische Bild und das wechselseitige Verhältnis, also durchaus historisch bis jetzt unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche auch immer wieder Fassungen dieses Verhältnisses. Und das fand ich schon ausgesprochen interessant. Also muss dazu sagen, dass das Thema Russland mich seit dem Studium schon ziemlich heftig beschäftigt, also schon ziemlich lange, ich viele Jahre meines Lebens wissenschaftlich damit verbracht habe. Und als dann die Möglichkeit sich ergeben hat, mit Reinhard Lauterbach da vor 2 Jahren dieses Thema nochmal aufzugreifen, habe ich dankbar zugegriffen, obwohl er nicht gerade hier um die Ecke wohnt, sondern relativ weit An- und Abfahrtswege hat. Und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich eben auch verfolgt, da kann er selbst dann was dazu sagen, habe ich natürlich auch verfolgt seine Berichterstattung, weil ich ein Abonnement auch der Jungen Welt neben vielen anderen Abonnements habe und von daher tagtäglich dann auch lesen kann, was man zum Thema Krieg, Ukraine-Krieg schreiben kann in Gestalt von Reinhard Lauterbach. So sind wir zusammengekommen und als es dann in die Planung ging der Friedenswochen in diesem Jahr, also 2023, habe ich, das ist in diesem heutigen Zeitalter ja so einfach, man muss nicht mehr Briefe schreiben, sondern man schickt eine Mail und dann haben wir uns relativ schnell zusammengefunden und das für heute Abend geplant und organisiert.
Jetzt haben wir schon gehört vom Lothar, dass du bei der Jungen Welt schreibst als Redakteur. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über deinen Hintergrund geben. Wo kommst du denn her? Was sind so deine Tätigkeiten?
Ja, nicht als Redakteur, sondern als Korrespondent. Das ist ein Unterschied. Ja. Der Redakteur ist, der Korrespondent ist derjenige, der die Beiträge schreibt. Der Redakteur ist derjenige, der sie zusammenschneidet in der Länge, ne? Und der eventuell auch die Themen vorgibt. Ja, wo komme ich her? Ich habe in den 70er Jahren Geschichte und Slawistik studiert in Mainz, Kiew und Bonn. Habe dann den Großteil meines beruflichen Lebens bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern verbracht. Meistens im aktuellen politischen Bereich, teilweise auch in der aktuellen Kultur, zuletzt dann im Regionalen und seit 2013 im Zusammenhang damit, dass ich nach Polen übergesiedelt bin, wo ich mir mit meiner Lebensgefährtin ein Haus gebaut habe, schreibe ich für die Junge Welt. Ursprünglich dachte ich, naja, das wird so einmal in der Woche, ein paar Buchstaben. Es kam dann aber die Ukraine-Krise und dadurch wurde es eigentlich ein Job, der mich fast täglich in seinen Bann zieht. Und wer halt die Junge Welt liest, der kann verfolgen, was ich da schreibe und worin sich auch meine Sachen von dem vielleicht unterscheiden, was andere Kolleginnen und Kollegen dazu schreiben.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, dieses Jahr möchtest du eine Veranstaltung unter dem Titel Medien und Krieg in Ulm machen?
Das war der Vorschlag vom Lothar, der kam nicht von mir. Also ich selber bin nicht unbedingt der Fan sozusagen der Binnenschau, der Nabelschau, aber der Lothar hat mich freundlich gebeten, also habe ich gesagt, gut, dann erzählen wir mal ein bisschen aus der Küche.
Ein bisschen aus der Küche, das heißt, was bedeutet das denn im Detail? Wie seid ihr auf den Titel gekommen, Medien und Krieg, und was hat sich, sage ich mal, in der ursprünglichen Idee dahinter verborgen?
Also Medien und Krieg ist natürlich jetzt nicht so exotisch als Thema, weil unser aller Bild von diesem Krieg oder überhaupt unser aller Bild von Ereignissen außerhalb unseres unmittelbaren Erfahrungshorizonts wird natürlich durch das gestaltet, was wir in Medien darüber lesen, sehen, hören. Und Insofern sind Medien schon tatsächlich das, was auch der Name sagt, Vermittler zwischen der äußeren Welt und dem, wie die Leute, die Adressaten der Medien darauf reagieren. Es gibt einen etwas karlauerhaften Satz, den man in der Ausbildung mitgesagt bekommt: Nachrichten sind das, wonach man sich richten kann. Also das ist dann klassischerweise der Wetterbericht, ne? Aber eben auch, dass man einfach erfährt, was sagt einem die Staatsmacht an. Heute ist die Haushaltsdebatte, Herr Lindner wird also die Kürzung der Kindergrundsicherung durchsetzen. Und dann kann sich der Mensch, der eventuell auf diese Kindergrundsicherung gefreut hatte oder sie braucht, darauf einrichten, dass das nicht sehr viel sein wird und dass es für ihn weiterhin ein schwieriger Weg sein wird, dieses Geld zu kriegen. Ja, insofern haben Nachrichten tatsächlich jetzt im Innenverhältnis etwas auch schon Patriarchalisches. Ja. Der Staat gibt die Themen vor oder auch andere wichtige Institutionen. Und dann ist die zweite Ebene, das ist die öffentliche Besprechung. Das ist dann das, was ich immer genannt habe, den Verbändezirkus. Dann sagt also Herr Lindner, mir gäbe es nichts für die Kindergrundsicherung. Und dann kommen halt von Pro Asyl bis zum Sozialverband und was weiß ich, kommen alle möglichen Leute und sagen, das ist aber schrecklich, und irgendein Wirtschaftsinstitut sagt, das ist sowieso noch viel zu viel, und so gestaltet sich dann eine öffentliche Meinung. In Auseinandersetzung mit den Themen, die von oben gesetzt werden, aber als solches kann man sich dann persönlich seine Meinung dazu bilden. Ja, die Bild-Zeitung sagt nicht zufällig, bild dir deine Meinung. Um eine Meinung zu haben, muss man keine Ahnung haben. Das ist auch ganz wichtig. Also die Trennung von Kenntnis und Wissen über dem, was jetzt gerade angesagt ist, ist auch im Informationsjournalismus, so wie wir ihn kennen, von der Grundlage her eingerichtet. Ja, also die Trennung zwischen denen, die Macht haben, die machen, die anordnen, und denen, die sich irgendwie dazu zu verhalten haben und sehen müssen, wie sie damit zurechtkommen, die ist in diesem System der medialen Kommunikation im Prinzip vom Grund her angelegt. Und dann kommt halt noch dazu der ganze Bereich der Auslandsberichterstattung, auf den ich mich in gewissem Maße konzentriert habe in meiner Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein bisschen anders. Also da ist man halt in einem Land, von dem die große Menge der Hörer wenig Ahnung hat, und man muss sich überlegen, was könnte denn für die Leute interessant sein? Und das kann natürlich erstens können das wichtige Sachen sein. Also in Frankreich wird ein neuer Präsident gewählt, Russland beginnt einen Krieg in der Ukraine, aber es können auch Sachen sein. Also einer meiner allerersten Korrespondentenberichte zum Beispiel, ich war damals Volontär und hatte ein dreimonatiges Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung nach Frankreich. Ich hatte mir ausgesucht, dass ich weit weg von Paris sein wollte. Also bin ich zur Zeitung Südwest in Bordeaux gegangen, weil ich dachte, die Kollegen von der ARD sitzen alle in Paris, kommen da nicht raus. Also gehst du irgendwo hin, wo die halt nicht hinkommen. Und das Erste, was ich, mein erster, allererster Korrespondentenbericht betraf die herbstliche Taubenwanderung über die Landes. Das ist das große Waldgebiet bei Bordeaux. Und das sind so viele, dass man dann irgendwie sagt, die Landschaft ist blau. Und da sitzen in so Baumhäusern die Jäger und versuchen also die Vögel herunterzuschießen. Unter reichlichem Konsum von gutem Bordeaux-Wein, sodass ich dann irgendwann mal gesagt habe, das heißt La Fièvre Bleue im Sprachgebrauch, das blaue Fieber. Und das liegt nicht nur an der Farbe der Federn der Vögel, sondern auch am Zustand der Jäger. Das war sozusagen die Pointe, und dieser Beitrag hat sich in der ARD sehr gut verkauft deshalb. Ne? Also das sind halt auch Möglichkeiten, was man dann machen kann. Und im Laufe der Zeit sind dann eigentlich so diese sogenannten bunten Themen sogar gegenüber den in Anführungszeichen ernsthaften Themen in den Vordergrund getreten. Sodass man heute eigentlich, wenn man Korrespondent werden will, auch ein Herz haben muss, dafür jetzt also meinetwegen aus Polen die Familienverhältnisse von Iga Świątek zu schildern, nur weil die Frau halt gerade im Tennis erfolgreich ist.
Also es hört sich für mich so an, wie die Presse hat eigentlich den Charakter der Information und auch der öffentlichen Diskussion, sag ich mal, wenn man es mal ganz stark runterbricht.
Ja, das hatte sie zumindest noch in den 80er Jahren, als ich dieses Handwerk gelernt habe. Heute ist es natürlich auch noch so, aber die Form hat sich verändert. Es ist alles sehr viel subjektiver geworden. Also wenn man sich die Talkshows anschaut, es sind immer dieselben Gestalten eigentlich, die man da auf dem Bildschirm sieht. Es ist eigentlich sehr erwartbar. Wenn man sieht, wer sitzt da abends, kann man sich schon denken, was da passiert. Es gibt wenige Überraschungen. Und nach dem, was ich gehört habe, hat die ARD-Programmdirektorin jetzt gesagt, dass das Format der Talkshows geändert werden müsse, weil es sich einfach abgenutzt hat, weil die Leute auch schon irgendwie denen schon buchstäblich aus den Ohren herauskommt, was sie da hören. Und eben die Transmissionsaufgabe der Talkshows darunter dann leidet. Ne? Denn ich meine, die machen das ja jetzt nicht, damit Leute, die sich sowieso schon kennen, sich mal abends vor den Kameras hinsetzen und ein Glas Wasser miteinander trinken und danach vielleicht auch noch irgendwas anderes. Die Zeiten von Herrn Werner Höfers Frühschoppen sind ja ohnehin lange vorbei, als da kistenweise der Wein vor der Kamera getrunken wurde. Sondern die haben ja schon eine Aufgabe, nämlich dem Publikum auf eine subjektivierte Art und Weise das nahezubringen, was die Politik von ihm erwartet. Nämlich zum Beispiel Einsicht darin, dass wegen angeblicher demografischer Probleme die Lebenserwartung, die Lebensarbeitszeit verlängert werden muss und kein Mensch redet von der gestiegenen Produktivität der Arbeit, weil die eben nicht besteuert werden soll, sondern in den Kassen der Unternehmen hängen bleiben soll und nicht denjenigen zugutekommen soll, die diese Produktivität erarbeiten. Also das ist und genau das ist eben die Aufgabe, solche Themen, die ein bisschen komplex sind, den Leuten auf eine Weise nahezubringen, die es ihnen sozusagen unterjubelt. Und dann kann man halt irgendwie sich das anhören, sich dann überlegen, aha, was hat ja die Frau Wagenknecht heute wieder an? Und in der Zwischenzeit hat dann irgendwie der Mensch von der FDP oder vom IFO-Institut auch seinen Senf dazu gegeben. Ne? Das ist der Mechanismus.
Also insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Also jetzt in dem Fall Medien und Krieg, weil natürlich dieser Ukraine-Krieg schon auch immer wieder die Medien und auch die öffentliche Diskussion beherrscht. Aber wie schon gerade geschildert wurde, woher sollen wir denn im Prinzip zu unseren Bildern kommen? Also als Konsumentinnen, Konsumenten, als Bürgerinnen, Bürger. Also wir können ja nicht überall hinfahren. Und selbst wenn wir überall hinfahren könnten und würden wir trotzdem möglicherweise überhaupt nichts von dem erkennen, was wir vor Ort denn sehen oder vermeintlich erkennen können. Also insofern sind die Medien selbstverständlich ein zentrales Instrument, um Welt letztendlich auch für uns, wie soll ich so sagen, erfassbarer zu machen, scheinbar zumindest erfassbarer zu machen, überhaupt Kenntnis zu bekommen von dem, was in der Welt stattfindet.
Es gibt natürlich auch Formate, in denen tatsächlich noch Wissen transportiert wird. Also es gibt zum Beispiel Sendungen auf Arte, die sich, glaube ich, tatsächlich noch drum bemühen, den Leuten erstmal anschaulich zu machen, wie sieht's irgendwo aus? Und das ist ja die Aufgabe des Fernsehens. Und zweitens auch noch sozusagen das einzuordnen. Oder es gibt bestimmte Sendungen im Deutschlandfunk, die ich nach wie vor sehr schätze. Ne? Zum Beispiel die Gesichter Europas am Samstagvormittag, wenn ich mal Werbung machen darf für die hier. Ne? Das ist eine Sendung, die ist mit viel Aufwand gemacht und wenn sie nicht gerade politischen Moralismus betreibt, sondern tatsächlich Dinge einfach erzählt, auf die man so normalerweise nicht kommt. Klassisches Beispiel war vor vielen Jahren mal eine Sendung in diesem Format über die Geigenbauer von Cremona in Italien, ne? Wo also früher die Stradivari-Geigen gebaut worden sind. Und da gibt es heute immer noch Geigenmanufakturen und dann haben die Leute halt erzählt, wie schwierig das heute ist, das richtige Holz zu finden und so weiter und so zu. Also das ist natürlich kann man sagen, ein Luxusthema, aber es war interessant und sehr, sehr liebevoll gemacht. Ich habe das immer sehr gerne gehört. Das andere ist halt, wie gesagt, das, was ich eben schon skizziert habe, wenn sie dann übergehen zum politischen Moralismus und zum Beispiel aus einem Thema wie dem Krieg in der Ukraine die Erörterung der Voraussetzungen und der Entstehungsgeschichte vollkommen ausblenden und nur noch leidende Zivilisten gezeigt werden, überdies in einer Art und Weise, wo man eben auch nicht mehr sicher sein kann, ob das alles wirklich so gewesen ist. Denn auch der beste und ambitionierteste Korrespondent kann nicht unbedingt selbst an jeden Abschnitt der Front fahren. Es ist auch gar nicht, es ist erstens nicht wünschenswert, zweitens ist es eine versicherungsrechtliche Frage. Drittens lassen auch die Parteien die Leute in der Regel da gar nicht hin. Das bedeutet, Kriegsjournalismus ist automatisch Embedded Journalism. Mhm. Man braucht eben jemanden, der einem notfalls sagt, jetzt aber hinlegen, und zwar ganz schnell, weil die Granate kommt. Ne? Gerade wenn man militärischer Laie ist. Zweitens will natürlich das Militär auf die Weise auch die Kontrolle darüber behalten, mit wem man redet. Ich erinnere mich, dass ich in den 90er Jahren mal in Russland, im ersten Tschetschenienkrieg in Grosny war. Das hatte mir mein damaliger Chefredakteur, der kurz zuvor noch Korrespondent in Moskau gewesen war, über seine alten Kontakte ermöglicht. Und ich bin also nach Moskau geflogen, wurde dann da von jemandem vom Militär übernommen. Da sind wir da runtergeflogen auf eine Militärbasis, wo ich ein paar Tage in einer Kasernenanlage gewohnt habe, abends mich mit Spezialisten von der russischen Armee unterhalten habe, die mir dann halt was erzählt haben über die Strukturen der tschetschenischen Gesellschaft. Und da sind wir einen Tag nach Grosny geflogen mit einem Hubschrauber. Und dann hatte ich irgendwie so 3 oder 4 kräftige Männer rund um mich herum, zu meiner Sicherheit angeblich, aber natürlich auch, um aufzupassen. Dann habe ich zu denen irgendwann gesagt, Leute, ich brauche jetzt einfach O-Töne. Ihr müsst jetzt einfach mal ein bisschen weggehen. Ich verspreche, ich hau euch nicht ab. Aber ihr müsst ein bisschen weggehen. Und dann habe ich so Leute, die da irgendwie zwischen aus ihren Höfen rausgekommen, gefragt, wie die Situation ist. Und mir ist erst hinterher beim Abhören der O-Töne aufgefallen, dass die unheimlich geschrien haben. Viel lauter, als man normalerweise redet, wenn man so aus so einer Entfernung, wie wir jetzt hier so auf 1 Meter oder 1,50 Meter einander gegenübersteht. Und dann habe ich mir hinterher überlegt, warum. Die haben nämlich gar nicht mit mir geredet, sondern mit meinen Aufpassern da hinten, damit die das mal hörten. Ne? Und ich war sozusagen auch dann für sie der Schutzschirm, damit sie denen mal die Meinung sagen konnten. Ne? Und das ist immer die Dialektik. Also ich behaupte, Kriegsberichterstattung geht gar nicht anders als eingebettet. Aber damit ist sie natürlich zwangsläufig auch ein Stück weit einseitig. Und das dann wieder in der Recherche auszubalancieren, das ist eigentlich die Kunst, wenn man so will. Ne? Und das ist alles nicht einfacher geworden, seitdem es jetzt diese sozialen Netzwerke gibt, wo im Grunde jeder irgendwelche mehr oder minder fragmentarischen Eindrücke posten kann. Und dann ist es im Grunde eine Frage der Erfahrung, dass man sagt, okay, also diese Stimme hat sich in der Vergangenheit immer als halbwegs ehrlich erwiesen. Wenn der irgendwas postet, dann gehe ich mal davon aus, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das so ist. Ne?
Ja, klar, das ist natürlich schwer zwischen all den verschiedenen Informationen, die man als Redakteur oder Journalist da natürlich findet, die richtigen herauszusuchen, selbst als Korrespondent, wenn man vor Ort ist, da die passenden Informationen zu recherchieren. Das ist, denke ich, nicht nur bei der Kriegserstattung, sondern natürlich generell bei sämtlicher Erstattung immer die Herausforderung, auch an alle Informationen zu kommen, die richtig aufzubereiten und nicht nur, sag ich mal, aus einer Perspektive dann zu berichten. Medien auf jeden Fall sind im Wandel, das haben wir rausgehört, haben sich über die Zeit verändert. Was das konkret bedeutet, was hinter den Medien so steckt, reden wir gleich hier auf der 102,6. Berichten mir heute bzw. diskutieren mit mir das Thema Medien und Krieg. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich die Medien verändert haben, auch in letzter Zeit. Rainer zum Beispiel arbeitet seit über 26 Jahren als Korrespondent und ist unter anderem dort eben in Polen aktuell. Wollte eigentlich nur ein paar Zeilen zwischendurch schreiben, schreiben, doch dann kam ihm der Ukraine-Krieg quasi dazwischen und jetzt schreibt er deutlich mehr Beiträge, als er wahrscheinlich gedacht hat oder ihm recht ist, und hat somit, denke ich, auch einen guten Überblick natürlich, wie sich über die Jahre hinweg seine Arbeit verändert hat, beziehungsweise wie sich auch vielleicht das Kollegium verändert hat und die Arbeit innerhalb.
Naja, das Kollegium, das ist schwierig zu sagen, weil ich bin ja mit dem, was ich jetzt mache, weitestgehend Einzelkämpfer, ne? Aber wenn es um die sozusagen Diskussionskultur in den etablierten Medien geht, so wie ich sie wahrgenommen habe, als ich noch bei der ARD war, muss man sagen, das ist eigentlich, hat es da lange Zeit keine so expliziten Sprachvorgaben gegeben. Also es gab sozusagen implizite Regeln, Leitplanken, das schon, die hat man im Laufe der Ausbildung sozusagen kennengelernt. Hin und wieder mal, als Volontär darf man ja auch noch mal irgendwie anecken, hin und wieder und dann auch vielleicht mal irgendwie touchiert, und dann wurde einem gesagt, naja, also so ist das vielleicht jetzt nicht so ganz optimal, und dann lernt man auf die Weise, sich sozusagen in dieser Fahrspur zu bewegen, und verinnerlicht auf die Weise den Mainstream, der einem zunächst einmal einfach vorausgesetzt ist. Man macht sich da gar nicht viele Gedanken darüber, wo der herkommt. Der ist halt so, der steht jetzt für die öffentlich-rechtlichen Sender in den Rundfunkgesetzen. Woanders steht es dann in den redaktionellen Leitlinien, so wie bei Springer, dass man halt transatlantisch orientiert sein muss und für Israel sein muss und für die soziale Marktwirtschaft. Und man weiß, wenn man da arbeiten will, dann tut man gut daran, das auch mehr oder minder einzuhalten. Das heißt, ein Gutteil der journalistischen Ausbildung, behaupte ich inzwischen, ist eigentlich eine Einübung auch in Konformismus und Opportunismus. Und das wird verstärkt dadurch, dass man natürlich jetzt sich mit allen Themen gleich gut auskennt. Jeder kennt sich mit irgendwas ein bisschen besser aus und ist bei anderem darauf angewiesen, mal eben nachzulesen. Heute gibt's dazu die Wikipedia. Früher und weiterhin gibt's halt die großen Leitmedien, also Frankfurter Allgemeine, Spiegel, gegebenenfalls auch, wenn man von außerhalb ist, guckt bald mal auf tagesschau.de, was ist denn da der Stand? Und ja, und dann ist einfach so ein Spielraum, so ein Universum auch der Deutungen einem vorausgesetzt. Und dieses Universum der Deutungen, das hat sich natürlich mit dem 24. Februar 2022 abrupt geändert. Also ich erinnere mich noch, wie ich an dem Morgen aufgewacht bin, gewohnheitsmäßig meine Deutschlandfunk-Nachrichten gehört habe. Und plötzlich kam in den Nachrichten ständig die Formulierung russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Früher wäre das undenkbar gewesen, ja. In meiner Ausbildung in den Nachrichten, niemand hat früher, vom amerikanischen Angriffskrieg im Irak gesprochen zum Beispiel. Oder vom Angriffskrieg der NATO in Jugoslawien, ne? Das galt als Kommentierung und war ziemlich explizit verboten. Und plötzlich das, ne? Also da ist dann tatsächlich plötzlich auch ein sogenanntes Wording offensichtlich durchgesetzt worden. Und das ging dann teilweise bis dahin, dass in der Verbrauchersendung im Deutschlandfunk, also wenn dann irgendwie berichtet wurde über steigende Lebensmittelpreise, dann das hieß ja im Zusammenhang mit diesem und jenem, mit Trockenheit in den Lieferantenländern und mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird das Brot teurer. Das war teilweise schon so abgefahren, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich da noch drin gewesen wäre in dem System und wollte dieses Wording unterlaufen, dann hätte ich genau das gemacht, ja. Irgendwie nach dem Motto, die Kinokarten werden teurer wegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine, ne? Das soll mir mal einer beweisen, dass es nicht der Fall ist, ne? Also da sind ganz offensichtlich Maßstäbe verschärft worden, und es sollte plötzlich eine ganze Fraktion der deutschen Öffentlichkeit und der Öffentlichkeitsarbeiter, also der Journalisten, nämlich diejenige, die bisher für ein sachliches Verhältnis zu Russland eingetreten ist, mit einem Schlag ausgegrenzt worden. Und das ist ja auch binnen Wochen geglückt, ne? Also mit einigen administrativen Eingriffen sicherlich, damit dass plötzlich irgendwelche Leute nicht mehr eingeladen wurden, die früher eingeladen worden sind. Aber das ist ein Manöver gewesen, das eben die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende hin zu einer Öffentlichkeit, zumindest im Vorraum des Krieges, dass da plötzlich einfach das Diskutieren nicht mehr so ganz frei möglich war, wie es vorher das vielleicht noch gewesen ist, jedenfalls in weiteren Grenzen. Diese Grenzen haben sich extrem verengt, weil eben heute jede Frage zum Beispiel, ob der Verzicht auf das russische Gas mit den Folgen der Energiepreiserhöhung für die Leute, die mit Gas heizen, oder für ganze Industriezweige wie die Glasindustrie oder die Chemie, die einfach dieses Gas in großen Mengen verwendet haben und das immer noch brauchen, was denen die Geschäftsgrundlage zerstört hat, das darf heute nicht mehr diskutiert werden, weil dann ist man sofort entweder AfDler und oder Putin-Versteher und jedenfalls jemand, der Ukraine in den Rücken fällt, ne? Anderes Beispiel ist das, was vor 2 oder 3 Wochen der Spiegel recherchiert hat, groß damit herausgekommen ist, dass angeblich die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines von irgendeinem Kommando aus Kiew gemacht wurden. Behauptet wurde dort, die Bundesregierung wisse das alles, halte aber den Mund eisern, weil sie sich vor den politischen Konsequenzen fürchte. Denn natürlich wäre das, wenn es sich erhärten sollte und wenn es so ist, dass die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt da Indizien in diese Richtung haben, müsste sich als Allernächstes die Frage stellen, ob man eigentlich dieses Land weiterhin mit Milliarden an deutschem Geld und Hunderten von deutschen Panzern unterstützt. Und das ist eben nicht gewünscht, diese Diskussion soll am besten gar nicht geführt werden. Das ist genau wie seinerzeit mit den Troika-Spardiktaten gegen Griechenland. Das soll immer heißen, das ist alles alternativlos, ne?
Ja, heißt es quasi, du willst jetzt sagen, dass die objektive Berichterstattung eigentlich in dieser Form gar nicht mehr so objektiv ist, sondern viel Subjektivität eigentlich in die Medien gerutscht ist, in die Berichterstattung, in die Art, wie Informationen darüber verbreitet werden.
Objektiv und subjektiv finde ich da nicht die richtigen Kategorien, weil erstens natürlich jeder Bericht sozusagen durch den Kopf des Berichterstatters gegangen ist. Also da ist immer ein Moment von Subjektivität drin. Aber es ist einfach beschlossen worden, dass der alte Grundsatz des römischen Rechts, audiatur et altera pars, man muss auch auf die andere Partei hören, dass der einfach plötzlich nicht mehr gilt. Ja, also und interessanterweise ist es heute so, dass man zum Beispiel über die ukrainische Regierung in amerikanischen und britischen Medien wesentlich kritischere Dinge lesen kann als in deutschen. So als gäbe es hier ein, vielleicht nicht Denkverbot, aber doch zumindest Schreib- und Sendeverbot darüber. Ne? Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich nicht mehr in dem Apparat drin bin. Aber es hört sich so an, wenn man das vergleicht mit dem, was zum Beispiel die New York Times oder die Washington Post unter Berufung auf Leute aus dem Pentagon schreiben und das, was wir hier zu lesen bekommen über den Fortgang der ukrainischen Offensive.
Aber jetzt haben wir ja in Deutschland, sage ich mal, die Pressefreiheit, die ja sehr wichtig ist und die auch von allen Medien immer verteidigt wird, wenn sie angegriffen werden sollte. Da müsste es ja eigentlich leicht sein, jedem dieses Sprachrohr zu geben, eigentlich wie wir es jetzt hier auf Radio Free FM machen, den Themen einfach die Plattform zu bieten. Was sind für dich Gründe, die dahinter stecken könnten, dass dieser Wandel stattgefunden hat, dass eben die Berichterstattung nicht mehr diese Vielfältigkeit aufweist, sondern eben die Themen wirklich abgeschnitten werden?
Ja, und dann das ist sicherlich eine politische Vorgabe. Eine politische Vorgabe, die von Olaf Scholz formuliert worden ist in seiner Rede am 27. Februar 2022, die aber sicherlich intern schon auch vorbereitet war. Also es ist inzwischen gut bekannt, dass die USA schon Monate vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wussten, dass da was im Busch ist und nichts getan haben, um dem vorzubeugen, weil es ihnen offenkundig ganz recht war, im Sinne einer Studie ihres Think Tanks Rand Corporation aus dem Jahre 2019 unter dem Titel Extending Russia, also Russland überdehnen, Russland überanstrengen, wo genau dieses Szenario vorausgesagt wurde, dass also wenn unter bestimmten Bedingungen Russland provoziert sein könnte, einen Krieg in der Ukraine anzufangen, mit wie die Hoffnung damit verbunden wurde in Washington, eben fatalen Folgen mit einer Schwächung für Russland, dass also Russland sich als potenzieller Konkurrent der USA selbst aus dem Spiel nimmt. Das ist sicherlich alles schon länger vorbereitet gewesen. Auch die Sprachregelungen sind sicherlich nicht erst in der Nacht auf den 24. Februar sozusagen niedergelegt und an die Leute kommuniziert worden. Das waren sicherlich Pläne, die lagen vorher vor. Und die Leute mussten das nur noch aus der Schublade ziehen. Ne? Also da hat es politische Vorgaben gegeben und die Leitebenen der Leitmedien, die der Politik an der Stelle nicht in die Quere kommen wollen, haben das auch mehr oder minder gerne umgesetzt.
Also ich glaube, das war auch der Anlass des heutigen Abends dann nochmal, also im Rahmen der Friedenswochen, das, was wir beobachten können, ist nicht gänzlich neu. Das heißt, Medien wurden schon immer auf irgendeine Art und Weise politisch, militärisch versucht in Dienst zu nehmen. Das ist jetzt kein neues Phänomen, weil natürlich brauchst du eine gewisse Akzeptanz, nenn das mal so, innerhalb der Bevölkerung, zumindest ein System, wie wir sie hier haben, brauchst du eine Akzeptanz. Du kannst nicht gegen eine Bevölkerung im Prinzip Kriege führen. Und wie schaffst du eine Akzeptanz, indem du bestimmte Informationen weitergibst oder bestimmte Informationen nicht weitergibst?
Darüber, dass in 8 Jahren ukrainischen Beschusses auf des Donbass 14.000 Leute umgekommen sind, nach Angaben der UNO, hat man in den westlichen Medien so gut wie nichts gehört. Hingegen über die Toten auf der ukrainisch kontrollierten Seite reichlich. Ja, das ist einer der Aspekte dieses Wordings, dass einfach diese Gebiete da unter dem Vorwand, da käme man ja nicht hin als Reporter, was nie gestimmt hat, man wäre hingekommen. Aber insbesondere ihrer angeblichen Illegitimität auch gar nicht der Berichterstattung wert empfunden worden. Als hätte es irgendwas mit politischer Legitimität zu tun, wenn die Ukraine an einem schönen Februarsonntag Februartag auf die Straße vor der Hauptpost von Donetsk schießt mit Granaten, wo irgendwie ein paar hundert Rentner anstehen, um ihre Renten abzuholen. Ne? An dem Morgen sind 25 Leute getötet worden und einige Dutzend verletzt worden. Darüber hat man in den Medien, in den deutschen, außer in der jungen Welt, nichts gehört. Und in der jungen Welt habe ich es geschrieben.
Das heißt, wir haben 8 Jahre Krieg erlebt von Seiten der ukrainischen Armee gegen die Gebiete in der Ostukraine, also im Donbass-Becken. Davon ist, wenn über den Krieg in der Ukraine Bericht erstattet wird, ist davon quasi nichts mehr zu sehen.
Es ist nie kommuniziert worden, dass zum Beispiel
14.000 Tote ist das, was im Minimum angenommen wird.
Ja, Petro Poroschenko, der damalige ukrainische Präsident, hat sich ganz offen dazu bekannt. Er hat gesagt, unsere Kinder sollen in die Schule gehen und ihre Kinder sollen in den Kellern sitzen und vergammeln. Das hat er wörtlich gesagt. Ne?
Ja.
Und andere Leute aus der ukrainischen Regierung haben die Bewohner des Donbass als Kreaturen beschimpft, die am besten hinter dem Polarkreis verschwinden sollten. Mhm. Also das sind alles Dinge, die man in den hiesigen Medien nie gehört hat. Und ich habe mich immer bemüht, sozusagen diese alternative Sichtweise zumindest auch mal dem hiesigen Publikum zur Kenntnis zu geben.
Und das muss man jetzt immer noch mal sehen. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen. Wie sollen wir denn zu Informationen über Kriege, in dem Fall in der Ukraine, kommen, wenn es nicht medial vermittelt wird? Wenn du aber ständig nur eine eindimensionale Erzählung bekommst, dann ist es das natürlich, was sich in den Köpfen absetzt. Und daher kommen natürlich auch bestimmte Zustimmungsraten zu der ganzen Geschichte. Das nennt man ein politisches Framing, das da betrieben wird, eben über das, nochmal ein Begriff, der schon mehrfach, über Wording. Also seit dem Februar 2022 ist ja, wie gesagt, dieser Dauerbegriff, der der russische Angriffskrieg oder auch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ja dermaßen gewürdet und damit geframed worden, dass bis hin, wie gesagt, zu allen möglichen Kontexten genau dies immer und immer wieder. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, dass das, was das Bundesverfassungsgericht mal gefordert hat, Anfang der 1960er Jahre, dem sogenannten legendären Spiegelurteil, also bezüglich des Nachrichtenmagazins der Spiegel, nämlich dass auch in den Medien, die privatwirtschaftlich verfasst sind, so ist es auch nochmal in dem Urteil festgeschrieben, aber was erwartet wird, ist tatsächlich ein bestimmtes Meinungsspektrum, nicht in jeder Zeitung, aber insgesamt in den unterschiedlichen Medien, Zeitungen, Radios, Fernsehstationen, und dass wir erleben müssen, dass das immer weniger tatsächlich der Fall ist, dass die Eindimensionalität der Berichterstattung tatsächlich immer mehr zunimmt, wobei sie schon gar nicht mehr zunehmen kann, weil sie längst da ist, und von daher fast keine Möglichkeiten mehr der Alternativen, also auch Informationsgewinnung da ist. Ich sage nur, um mal Beispiele zu nennen, da hat eine Volkshochschule in Reutlingen Frau Krone-Schmalz eingeladen, geradezu legendärer Fall. Im letzten Jahr mein Kollege Uli Bausch, Volkshochschulleiter von Reutlingen, ist dafür massiv, also wirklich unter allen Gürtellinien dieser Welt angegangen worden, wie man so etwas machen kann. Sie hat neben 14 anderen Referentinnen und Referenten bei der Volkshochschule zum Thema Russland und Ukraine in Stellung bezogen und ein Referat gehalten. Das kann man sich ja auch in YouTube anschauen. Also von daher ist es nicht irgendwie eine Geheimgeschichte gewesen. Der Versuch, Menschen fertig zu machen, Menschen nach Möglichkeit nicht mehr einzuladen und nicht mehr die Möglichkeit überhaupt anderweitige Informationen. Das ist eine Aufgabe unter anderem von Erwachsenenbildung, eine Aufgabe von, ich weiß ja, wovon die Rede ist, von politischer Erwachsenenbildung. Aber du kannst es nicht mehr realisieren, weil du sofort in den Schraubstock im Prinzip von Menschen kommst, die quasi ausgestellt worden sind. Ulrike Gero und viele andere, die in dem Kontext wirklich quasi die Spitze des Eisbergs sind.
Man muss eben auch sagen, die Protagonisten der pro-ukrainischen Seite versuchen auch alles, was gegen sie sprechen könnte oder was sie in einem schlechteren Licht dastehen lässt, systematisch auszublenden. Ich erinnere mich, dass ich relativ kurz nach Beginn der Auseinandersetzung in der Ukraine, das muss glaube ich 2015 gewesen sein, eingeladen war auf eine Podiumsdiskussion der Stadt Osnabrück. Da saß ich dann neben Vitali Klitschko und noch irgendeinem CDUler. Und der Klitschko behauptete, nein, es hätte auf dem Maidan niemals Nazis gegeben. Daraufhin habe ich zu Klitschko gesagt, auf dem Podium, Herr Klitschko, geben Sie mir mal Ihre Mailadresse, ich schicke Ihnen mal die Fotos, die ich auf dem Maidan gemacht habe, wo nicht nur Bandera, sondern auch Hakenkreuze, dieser Wehrmachtsadler und alles Mögliche öffentlich ausgehängt war. Er hat sich natürlich nie gemeldet, weil er das alles genau wusste, aber seine Aufgabe bestand eben darin, das schön zu färben und totzuschweigen.
Ja, die Bevölkerung, ich sage mal, jeder einzelne Bürger ist auf die Medien angewiesen, weil er kann gerade im Kriegsfall natürlich nicht an die Front vor Ort gehen und sich sein eigenes Bild machen und ist dementsprechend natürlich auch den Medien ein Stück weit ausgeliefert, was dort präsentiert wird. Und wie ihr es berichtet, wenn das natürlich einseitig ist, dann bildet sich auch dort eine einseitige Sicht beziehungsweise eine einseitige Meinung auf der Seite des Bürgers. Was man da dagegen tun könnte, darüber will ich mit euch noch sprechen, wie man die Qualität der Medien wieder vergrößern könnte, hier beim Thema Medien und Krieg auf der 102,6. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform Leuthäuser und Reinhard Lauterbach bei mir zu Gast, besprechen mit mir das unter dem Punkt Medien und Krieg, wie sich die Medien entwickelt haben über die Jahre, wie sie ja eigentlich zu einer einseitigen Betrachtung von Themen wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg beitragen oder auch führen. Und was ich noch gerne mit euch besprechen möchte, wie könnten wir eigentlich es erreichen, dass diese einseitige Berichterstattung reduziert wird, dass wieder ein vielfältiges, viel breiteres Spektrum auch an Informationen über die Medien an die Adressaten, an die Leser, Hörer, Betrachter eben entsprechend auch herangebracht wird. Was gäbe es da für Möglichkeiten?
Ich sehe ehrlich gesagt keine großen, einfach deswegen, weil wenn es stimmt, die Hypothese, dass dieser Wechsel zur expliziten Einseitigkeit eine mehr oder minder offizielle Vorgabe gewesen ist, gestützt natürlich auch dadurch, dass die leitenden Persönlichkeiten in allen Medien, in den großen privaten als auch in öffentlich-rechtlichen, alle im Grunde aus diesem transatlantischen Mainstream kommen. Es gibt Bücher von, wie heißt der, Uwe Krüger, der darüber ganze Bücher geschrieben hat, der Leipziger Medienwissenschaftler. Ja, Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen oder wie ist das andere? Du hast das hier liegen, Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse. Oder es gibt auch noch ein anderes Buch, Die Macht um 8 von zwei Kollegen von der Tagesschau. Also das ist das eine, solange diese Leute die Macht haben, werden sie auch die Macht haben, das vorzugeben. Wir können eines erwarten, solange die hiesige Staatsmacht glaubt, Russland militärisch oder ökonomisch niederringen zu können, wird sich daran nichts ändern. Wenn irgendwann sich herausgestellt haben sollte, dass diese Strategie so nicht aufgegangen ist und man doch wieder sich irgendwie arrangieren muss, dann wird es einige Monate lang Rückzugsgefechte der sogenannten werteorientierten Journalisten geben, aber wir werden plötzlich im Handelsblatt, in der Frankfurter Allgemeinen, in den Wirtschaftsteilen wieder differenziertere Analysen finden, weil dann plötzlich von oben wieder eine andere Sichtweise angesagt ist. Und für die Zeit bis dahin bleibt mir nicht viel anderes übrig, als Eigenwerbung zu betreiben oder Werbung zu betreiben für die Zeitung, für die ich schreibe, die von keiner Partei abhängig ist, die ihr Geld 100% selbst verdient, die Junge Welt aus Berlin. Und jede und jeder ist eingeladen, auf die Webseite zu gehen, sich das mal anzuschauen, was da steht. Eventuell auch die Zeitung mal im Probeabo zu bestellen. Das entschuldige mich jetzt für den Werbeblock. Ich weiß, dass das ja hier im Programm normalerweise nicht vorkommt. Es gibt einige andere Portale, die man auch empfehlen kann, zum Beispiel die Nachdenkseiten, wo man auch andere Informationen finden kann. Also man kann noch andere Sichtweisen finden, es ist aber mühsamer geworden und man muss sich eben vielleicht dieser Anstrengung unterziehen, dass man das auch mal tut.
Und auch diese, was für ein Begriff, alternative Medien, also diese Andersberichten, also das kleine Spektrum von denjenigen, die jenseits dieses Mainstreams, über den wir schon geredet haben, der sogenannten Leitmedien angesiedelt sind, die sind von ständiger, natürlich auch kalter Liquidierung, ich nenne es mal so, bedroht. Nachdenkseiten, weil Reinhard gerade darauf hingewiesen hat, eine wichtige Webseite, um nochmal ein paar andere Informationen bekommen, hat mir die Gemeinnützigkeit entzogen vom Finanzamt. Das heißt, das ist der Versuch, kalt auf einen formalen Akt im Prinzip Einfluss zu nehmen. Da brauchst du kein Verbot auszusprechen, sondern du entziehst Gemeinnützigkeit. Damit ist die Spendenfrage, die Spendenquittung und. Also der privilegierte Status damit verbunden. Das haben wir bei ATTAC gehabt, das haben wir bei der VVN, der Vereinigten der Verrückten des Naziregimes.
Das haben wir auch bei der Jungen Welt, die beim Verfassungsschutz erwähnt wird und in der Konsequenz zum Beispiel in den Berliner Eisenbahnzügen keine bezahlten Anzeigen mehr platzieren kann. Ja, die wollten gar keine Gratisanzeigen haben, sondern wollten ganz normal Plakatraum bestellen für irgendwelche Werbungen, wie sie in den S-Bahnen hängen. Und das hat die Deutsche Bahn abgelehnt. Ne? Und solche Fälle gibt es mehrere. Und das ist auch ganz explizit das Ziel, diesem unbequemen Medium ökonomisch zu schaden. Also es soll einfach eine unbequeme Meinung, soll ökonomisch erdrosselt werden.
Das lässt es einem eben so schwer, oder macht es einem so schwer, auf deine Frage eine positive Antwort irgendwie zu finden. Da bleibt mir nur, wie Reinhard gerade gesagt hat, wenig Hoffnung. Weil ich gehe mal davon aus, das ist hier ja auch schon angeklungen, es gibt nicht irgendwie das Büro des großen Bruders oder der großen Schwester, die dann die täglichen Anweisungen an die Redaktionen durchgibt, sondern die Frage ist, was tragen denn da? Und trotzdem gibt es diese Eindimensionalität von 90% der Medien. Also die Frage ist, was tragen denn auch Journalistinnen und Journalisten, da ist, glaube ich, heute ein bisschen was angeklungen, wie es auch insidemäßig in diesen Redaktionen zugeht.
Ja, um es nochmal zusammenzufassen, das, was ich vorhin gesagt habe, die Ausbildung zum Journalisten ist auch eine Ausbildung im praktischen Konformismus. Ja. Das ist ein selbsterfüllender Prozess.
Hattest du ja vorher schon gesagt.
Wer Karriere machen will in diesem System, der kommt nicht drum herum, sich anzupassen. Es gab früher noch einzelne, so ein bisschen aneckende Formate, die werden dann immer so von einer Welle in die andere geschoben und irgendwann hinterher laufen sie irgendwo, was weiß ich, nachts um drei online. Ne?
Vielleicht noch eine interessante Frage an der Stelle. Ich meine, für Journalisten ist es dann dementsprechend natürlich schwer, aber könnten die Adressaten, das Volk, die Bürger eigentlich irgendwas daran ausrichten, die Berichterstattung zu verändern?
Naja, es gibt natürlich irgendwie so Beschwerdestellen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Man kann natürlich böse Leserbriefe schreiben, die sollten möglichst gut begründet sein. Hin und wieder wird sowas dann sogar auch gedruckt. Ne? Also, und zwar an ganz erstaunlichen Stellen. Selbst bei der FAZ habe ich schon solche kritischen Leserbriefe gesehen, die dann einfach mal sozusagen im Interesse der Ausgewogenheit oder der Meinungsvielfalt mal kommen, obwohl vorne in der Zeitung die ganze Zeit ganz andere Sachen stehen. Ne? Wobei eben gerade die FAZ manchmal auch wirklich sozusagen Aufblitzen von Realismus hat, wie zum Beispiel neulich vor dem BRICS-Gipfel da in Südafrika, haben sie einen großen Leitartikel gehabt, der gesagt hat, naja, also der Westen muss sich darauf einstellen, dass 500 Jahre, in denen er dank dem Kolonialismus den Rest der Welt ausgesaugt hat, langsam zu Ende gehen. Und er muss schauen, wie er sich jetzt auch neu erfindet. Ne? Das ist ein Gedanke, den man in einem führenden westlichen Medium so seit sehr langer Zeit nicht gelesen hat. Also insofern sage ich mal, irgendwann kommt vielleicht auch dort die Stunde der Nachdenklichkeit. Da sitzen keine Dummköpfe in diesen Redaktionen und in diesen Leitmedien. Die wissen schon alle, was sie tun. Und man kann es leider nur sehr begrenzt von unten beeinflussen. Das, was man von unten aus tun kann, ist einfach, sich parallel andere Informationen zu verschaffen. Ich habe gerade schon ein paar Hinweise dazu gegeben. Ich will es jetzt nicht wiederholen, damit es nicht aufdringlich wirkt. Und sonst...
Ich glaube, das, was wir jetzt hier tun, also auch heute jetzt in der Plattformsendung, das, was wir heute Abend versuchen im Bürgerhaus mit im Rahmen der Friedenswochen, in vielen anderen Veranstaltungen, sich nicht Mund und Sprach tot machen zu lassen. Das klingt zwar alles einfacher, als es dann in der Realität ist, weil du einem ungeheuren Druck ausgesetzt bist, aber wir als Bürgerinnen und Bürger, als Konsumentinnen und Konsumenten von Medien, die einzige Möglichkeit, die wir tatsächlich haben, ist, und das ist schon eine David-Goliath-Geschichte, aber sich eben nicht ins Aussetzen zu lassen.
Und wenn Sie dann irgendwann merken, um das eine letzte Anekdote zu bringen, wenn Sie dann irgendwann merken, dass Sie nicht mehr glaubwürdig sind, dann fangen Sie an, was zu ändern. Ich erinnere mich, dass im Sommer 89 bei mir ein Interviewer von einem renommierten Umfrageinstitut erschien, der fragte, ob ich es richtig finde, dass die DDR noch in Anführungszeichen geschrieben wird. Dahinter steckte der Springer Verlag, der wusste...
Musste ich an der Stelle abbrechen, weil wir am Ende der Sendung angekommen sind. Wer mehr Informationen will, heute Abend um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mitte, da kann man eure Veranstaltung besuchen, nochmal näher mit euch darüber sprechen, beziehungsweise euren Vortrag lauschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle.
Vielen Dank an dich.
Und freue mich, dass ihr unseren freien Plattform...